Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist viel zu selten Netzausfall. Ja, hat sich wahrscheinlich unser heutiger Gast gedacht, Sönke Rogalla. Bei dem ist ja regelmäßig Netzausfall. Der simuliert die sogar. Aber das macht er nicht aus Spaß an der Freude, indem er einfach im Stadtteil die Sicherungen rein- und rausdreht, sondern beruflich. Er ist nämlich Fraunhofer Forscher und arbeitet tatsächlich mit einem Netzausfallsimulator. Denn was wäre denn, wenn die Stromnetze gar nicht instabil sind, sondern einfach nur ein bisschen falsch gedacht? Und die Frage, welche Rolle spielen denn Speicher dabei in der Energiewende? Sind das vielleicht die wahren Helden? Das klären wir heute. Natürlich ist zum einen mein lieber, großartiger Kollege Felix Goldbach mit dabei und wie gesagt unser großartiger Gast Sönke Rogalla. Und bevor es richtig losgeht, vielen Dank an unseren heutigen Sponsor.
Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Das hat einmal Barack Obama gesagt und er hat absolut recht. Wir reden ständig über die Energiewende, aber was wir wirklich brauchen, ist eine Stromwende. Eine, die bei uns zu Hause anfängt. Strom aus Kohle und Gas wird nicht nur immer teurer, es heizt auch zusätzlich die Krise an, die wir eigentlich stoppen müssen. Dabei war es noch nie so einfach, etwas zu verändern. Mit Naturstrom Smart bekommst du echten Ökostrom, 100% aus Sonne, Wind und Wasser hier aus Deutschland. Und das Besondere, der Preis passt sich stündlich an den Strommarkt an. Wenn gerade viel Solar- und Windstrom da ist, ist der Preis automatisch günstiger. Heißt für dich, genau dann laden, Wäsche waschen oder den Speicher voll machen oder die Wärmepumpe nutzen und dabei auch noch Geld sparen. Wenn du ein E-Auto hast, umso besser. Die Naturstrom Smart App lädt dein Auto genau dann, wenn es für dich am günstigsten ist. Du sagst nur, wann es voll sein soll und den Rest übernimmt die App. Der Wechsel dauert auch nur 5 Minuten. Und obendrauf gibt es auch noch 30 Euro Startguthaben. Alle Infos findest du auf naturstrom.de/alleswirdstrom oder auf dem Link klicken in der Videobeschreibung.
Ja, ich danke dir, Robin, für die nette Ankündigung. Gaskraftwerke möchte Frau Reiche bauen für die Versorgungssicherheit. Dabei ignoriert sie komplett die Entwicklung bei den Batteriespeichern. Deswegen war ich vor einigen Monaten in Freiburg beim Fraunhofer Institut bei einem Forscher hier, dem Sönke, der tatsächlich sich nur mit dieser Frage beschäftigt. Kann nicht die richtige Leistungselektronik bei Batteriespeichern oder in Kombination mit erneuerbaren Energien die Netze stabil machen? Und er hat mir das eindrucksvoll gezeigt dort in seinem Testlabor. Aber in so einem Video hatten wir natürlich nicht viel Zeit. Deswegen haben wir uns gesagt, gehen wir doch mal rein in die Materie und nehmen uns die Zeit, hier im Podcast mal über diese ganzen Vorurteile zu sprechen, dass wir riesige rotierende Massen brauchen, dass die Blindleistungskompensation von Erneuerbaren nicht gegeben werden kann. Oder auch Flicker, diese Themen, diese Wörter, die man vielleicht manchmal hört, Spannungsabfälle, Wörter, die man hört, mit denen man nichts anfangen kann, beziehungsweise gar nicht weiß, was sie bedeuten, ob sie wirklich solche Probleme sind. Da kursieren ganz, ganz viele Desinformationen leider auf Social Media, nicht nur hier bei YouTube, aber auch auf anderen Kanälen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Sönke, toll, das, was du für eine Arbeit machst. Du arbeitest dort an diesem Netzausfallsimulator. Und was genau macht ihr denn da eigentlich, was ihr dort versucht herauszufinden oder zu erforschen?
Naja, hallo. Hallo Felix und hallo Robin. Erstmal herzlichen Dank für diese Einladung. Und ich erinnere mich gut an deinen Besuch, Felix, bei uns hier im Sommer. Und das schöne Video, was du gemacht hast über unser Gespräch, hatten ja schon viele Themen angesprochen. Und ja, was machen wir hier? Ne? Also, ich bin jetzt schon seit 19 Jahren hier am Fraunhofer ISE und beschäftige mich mit dem Thema Leistungselektronik. Und ich kann mich gut zurückerinnern auch an die Anfangszeit, wo ich hier angefangen habe und wir einfach mit den Kollegen oft darüber gesprochen haben, hey, wir entwickeln jetzt so coole Wechselrichter hier, höchste Wirkungsgrade, Weltrekorde gebrochen, über 99% erreicht und sowas. Aber wir haben immer schon gesagt, Mensch, irgendwann kommt der Punkt, wir müssen irgendwie die Verantwortung auch übernehmen für das Stromnetz. Das kann nicht einfach sein, dass wir immer nur unseren Strom einfach in die Steckdose drücken, sondern wir wollen ja eine Transformation des Energiesystems und das auf Erneuerbare basieren lassen. Und dann war schon uns von vornherein klar, ne, wir müssen mitgehen mit der Leistungselektronik, mit den Geräten, die Erneuerbare und auch Speicher ins Netz koppeln, die Verantwortung übernehmen, dass das Netz auch stabil funktioniert, weil irgendwann wollen wir ja mal das letzte konventionelle Kraftwerk oder zumindest fossile Kraftwerk vom Netz nehmen. Und ja, da ging es dann los, dass wir uns damit beschäftigt haben, was müssen wir denn eigentlich tun, über das einfache Stromeinspeisen hinaus. Und ja, so begann das und das beschäftigt uns heute mehr denn je, dass wir uns Gedanken machen, wie regeln wir das Ganze, dass es stabil funktioniert, auch ohne uns auf die großen konventionellen Kraftwerke zu verlassen, die jetzt seit über 100 Jahren unser Stromnetz stabil gehalten haben.
Viele Menschen sagen, dass die erneuerbaren Energien überhaupt nicht in der Lage sind, die Netze stabil zu machen oder stabiler zu machen. Jetzt sehen wir in anderen Ländern, zum Beispiel Pakistan, wo massiv die Erneuerbaren ausgebaut wurden in den letzten 3 Jahren, das Stromnetz ist deutlich stabiler geworden, also viel weniger Stromausfälle. Auch in Deutschland sind wir mittlerweile bei 60% erneuerbarer Energien angekommen und die Stromausfallzeiten pro Haushalt, dieser sogenannte Saidi-Index, der sinkt seit Jahren. Da müsste man doch eigentlich sagen, wenn die Erneuerbaren hier alles so instabil machen, dann müssten ja die Stromausfälle eher steigen. Da geht aber die Tendenz eher nach unten. Wie kann das denn sein? Also ist das Quatsch? Warum, ne? Und dann im nächsten Step, warum brauchen wir dann so viele Gaskraftwerke, wenn das eigentlich gar nicht so schlimm ist oder so dramatisch ist mit diesen Stromausfällen?
Ja, was manche dann vielleicht als Fehler machen in dieser Betrachtung, wenn da einfach so diese These aufgestellt wird, die Erneuerbaren machen die Netzstabilität schlechter, einfach vom Status quo auszugehen und nicht zu erkennen, dass es ja eine massive und eine ganz schnelle Weiterentwicklung gibt. Ne? Wir haben ja letztendlich sind die Erneuerbaren eine Halbleiter-Technologie. Ne? Also die Solarzellen selbst sind Halbleiter, aber vor allem auch, worauf ich hinaus will, die ganzen Anlagen sind ja über Leistungselektronik ans Netz gekoppelt. Und das ist alles regelbar, es ist alles steuerbar, das Verhalten von den Geräten ist flexibel anpassbar. Mhm. Und damit haben wir einfach eine große Chance, einfach die Dinge so zu gestalten, wie wir sie brauchen. Ne? Und das heißt, wenn man natürlich sagt, mit den Wechselrichtern, die wir vor 10 Jahren installiert haben, die nur dafür ausgelegt waren, Strom einzuspeisen in bestehendes Stromnetz, wird es natürlich vielleicht nicht gehen. Aber wenn wir einfach in die Zukunft gucken und schauen, was wir einfach für eine riesen Toolkiste da in der Hand haben, was wir einfach machen können, dann gilt das einfach nicht mehr. Ne? Und ich glaube, das ist dann einfach zu kurz gedacht, wenn man diese Behauptung aufstellt. Und du hast es gerade genannt, verschiedene Statistiken zeigen einfach, dass die Korrelation nicht da ist, ne? Dass mit mehr Erneuerbaren die Zuverlässigkeit sinkt.
Aber es gibt ja auch Statistiken, die sagen, naja, wir haben schon diese Redispatch-Maßnahmen, das sind so Ausgleichsmaßnahmen im Netz. Von Nord nach Süddeutschland kann der Strom nicht so gut transportiert werden. Da hängen sich die Gegner ganz stark drauf auf und sagen, na, dieser Saidi-Index, das ist ja alles Quatsch. Aber diese Redispatch-Maßnahmen und so, das ist ja eigentlich das, wo man drauf gucken muss. Und das wird ja immer mehr und immer schlimmer. Was sagst du den Leuten denn?
Ja, also Redispatch ist letztendlich ja eine Maßnahme, die Netzbetreiber ergreifen müssen, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Wenn im Prinzip begrenzte Netzgebiete nicht ausreichend mit Kraftwerksleitung versorgt sind, um da eine Stabilität zu gewährleisten, müssen dann da einfach gezielt Kraftwerke ans Netz, um die Stabilisierungsfunktion zu haben und um dann einfach auch Übertragungsleitungen nicht zu überlasten. Und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, ne? Mit der bestehenden Technologie muss das eben einfach auch sein. Es ist ja nicht keine Maßnahme, auf die man aktuell verzichten kann. Aber auch da gilt auch wieder, ne? Wir müssen in die Zukunft gucken und schauen, was haben wir für Flexibilitäten in der Zukunft, die einfach diese Redispatch-Funktion ersetzen oder übernehmen kann. Ne?
Kannst du das vielleicht nochmal in einem Satz erklären, was Redispatch eigentlich ist? Kannst du das nochmal so für die Leute, die das noch nie gehört haben?
Naja, um es mal so einfach zu sagen, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Situation haben mit viel Winderzeugung und wir haben nun mal einfach einen Großteil der Windenergie in den Norden konzentriert und der kann da nicht verbraucht werden. Teilweise wird da mehr als doppelte Stroms erzeugt, was gemessen an dem, was dort in der Netzregion verbraucht wird. Und jetzt will man den natürlich nutzen, also schickt man den auf die Reise über die Übertragungsleitung Richtung Süden oder vielleicht auch in benachbarte Länder. Aber diese Transportkapazitäten sind natürlich irgendwo begrenzt. Ne? Und dann einerseits sind die Leitungen ausgelastet, andererseits gibt es durch erhöhten Transport von Energie über die Stromnetze auch den Bedarf, einfach Spannung zu regulieren, Blindleistungen Bedarfe bereitzustellen. Und wenn das dann nicht mehr gegeben ist, dann muss man eben ein Ausgleichselement schaffen. Ne? Und dann braucht man im Prinzip Erzeugungsleistungen, die man zum Beispiel im Süden, der unterdeckt ist, in dem unserem Fall, dann anfährt und tatsächlich dann im Norden dann auch wieder abregelt, wenn zu viel Erzeugung da ist. Das ist dieses Redispatch. Und da müssen wir natürlich einfach mal eine Problembeschreibung machen. Und das ist ein technisches Problem, aber das Schöne an Ingenieursein ist ja auch, dass man Probleme lösen kann und auch gerne Probleme löst. Und da fallen uns auch Lösungen ein. Ne?
Jetzt musst du noch mal ganz kurz, weil du hast ja am Anfang, wir sind da sehr schnell drüber gegangen, aber mich interessiert das schon sehr. Ihr habt da einen Megawatt-Netzausfallsimulator. Ja, das klingt ja total abgefahren, weil ich meine, ist ja spannend, dass man das nicht in der Realität ausprobiert. Ja, da will man wenig rumexperimentieren. Was könnt ihr da genau abbilden und was könnt ihr da für Erkenntnisse rausziehen?
Genau, sowas, was unser starker Fokus ist bei dem Multi-Megawatt-Lab, was wir hier in Freiburg betreiben, ist einfach, dass wir das so aufgebaut haben, dass wir insbesondere die Leistungselektronik, also die Wechselrichter und gerade auch die größeren, die dann in Großanlagen gehen, in die ganzen großen Batteriespeicherprojekte, die wir jetzt auch sehen, aber auch Schnellladeinfrastruktur und überall, wo man einfach so eine Leistungselektronik braucht, dass wir da einen Prüfstand haben, auf den wir so ein Gerät draufsetzen können und dann auf beiden Seiten des Gerätes, ne, dem Gerät gewisse Dinge, ich sag mal, vorgaukeln können. Bleiben wir mal beim einfachen PV-Wechselrichter, ne, dann haben wir da einerseits eine DC-Quelle, die wir regeln und steuern können, der wir quasi so ein Verhalten geben wie einem großen Solargenerator, ne, mit einer entsprechenden Stromspannungskennlinie, wir können dann auch einstellen, quasi simulieren, dass sich die Einstrahlung verändert, ne, oder Einstrahlung schwankt. Und dann sieht dieses Gerät, was wir da anschließen an der Eingangszeit, hey, fängt sich dann an, ich bin in so einem Solarpark und jetzt ändert sich die zur Verfügung stehende Energie. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann, und das ist gerade auch die spannende, über die wir ja gerade so sprechen, ist dann, dass wir dann auch die Situation, wie es die Schnittstelle zum Stromnetz dann, ne, uns angucken wollen. Und da haben wir vielfältige Möglichkeiten. Wir können einmal direkt an das Stromnetz anschließen. Also wir haben da einen separaten Anschluss, der direkt ins Hochspannungsnetz am Ende geht, wo wir quasi einen sehr starken, stabilen Stromnetzanschluss haben und auch große Leistungen rein- und rausschieben können. Und da können wir einfach mal so einen Betrieb testen. Wenn es jetzt aber speziell wird, und da kommen wir zu dem Punkt, den wir ja schon hatten, ne? Wir haben einfach so eine unglaublich gute Versorgungssicherheit und so eine unglaublich gute Spannungsqualität bei uns im Land, dass wir, wenn wir einfach nur ans öffentliche Stromnetz unsere Prüflinge anschließen, dass wir eben dann extrem lange warten müssen, ein paar Jahre wahrscheinlich, bis mal irgendwie so ein Netzevent auftaucht, das wirklich kritisch wäre. Und um das nicht zu tun, um nicht so lange warten zu müssen, können wir das eben simulieren. Ne? Und das und da haben wir im Prinzip Einrichtungen, sogenannte Netzsimulatoren, die uns dann auch, wo wir dann nicht direkt ans Stromnetz anschließen, sondern an diese Geräte. Und die erlauben uns dann, die Spannung in der Höhe zu verändern, die erlauben uns, die Frequenz zu verändern, die erlauben uns auch, die Spannungsqualität zu verändern, also nicht nur so einen schönen, sauberen Sinus, sondern vielleicht auch überlagert mit Oberschwingungen, die das Ganze verzerren. Und dann wird es natürlich dann haarig, ne, für die Geräte. Und das ist natürlich dann auch, aber auch entscheidend, ne, wenn wir halt wollen, dass die Geräte, auf der wir einfach die ganze Energiewende letztendlich elektrotechnisch basierend, dann auch in so Ausnahmesituationen dann das Richtige tun. Ne? Und deswegen betreiben wir diesen großen Aufwand, das Ganze nicht nur zu simulieren mit irgendwelchen Modellen, wo man nicht genau weiß, entsprechen die dann genau der Realität, sondern wirklich die großen Kisten zu nehmen, da mit dicken Kabeln die anzuschließen und dann wirklich mal auch mal zu simulieren, was passiert, wenn so ein Netzkurzschluss passiert, weil ein Baum jetzt hier gerade bei so einem stürmischen Tag in die Übertragungsleitung fällt oder ein Bagger erwischt mal ein Erdkabel. Das sind ja alles Fehler, die man nicht hundertprozentig vermeiden kann. Und darauf müssen wir das System auslegen. Und dafür machen wir das.
Das heißt also, ihr stellt alle möglichen Szenarien dar. Ihr testet die Geräte, die sozusagen in dem System eingebunden sind, wie die sich dann verhalten, ob die sich dann korrekt verhalten, sodass dann keine böse Geschichte daraus entsteht. Ihr spielt rum mit wahrscheinlich mit Erzeugern, mit Verbrauchern vorne und hinten und schaut dann. Und, also ihr könnt da praktisch alles Mögliche simulieren, darstellen, ausprobieren, auch Extremszenarien ausprobieren. Und was ist dann, was ergibt sich dann daraus? Also ergibt sich dann daraus zum Beispiel, dass irgendwie bei gewissen Komponenten, dass ihr dann die Hersteller darauf ansprecht und sagt, na, passt mal auf, hier könnt ihr an der und der Stelle besser nochmal nachbessern, weil in dem und dem Szenario hat sich hier der und der, was weiß ich, Transformator sonst wie XY oder sonst wie nicht abgeschaltet oder irgendwas. Ich sag jetzt einfach irgendwas, ne? Aber so, ja. Also gebt ihr dann praktisch den Herstellern Feedback, damit die ihre Geräte für die gesamte, das gesamte Netzstabilität sozusagen verbessern, optimieren? Oder redet ihr dann mit Verteilnetzbetreibern oder so, wie muss man sich das dann vorstellen? Weil irgendwo müssen ja diese tollen Erkenntnisse dann hin.
Total spannende Frage. Ja. Also tatsächlich fangen wir auch genau andersrum an. Ne? Wir hatten jetzt ja gerade über das Testen gesprochen. Das heißt, so, wir haben die Vorstellung, wir haben ein fertiges Gerät und jetzt gucken wir, ob das sich richtig verhält. Ja, aber gerade in so einer Transformation, in der wir sind, entwickeln sich ja diese ganzen Funktionen, die man braucht ja erst. Ne? Und das ist eigentlich so auch eigentlich unser Schwerpunkt, unsere Arbeit. Ne? Wir sind ja ein angewandtes Forschungsinstitut. Das heißt, wir gucken auf die Dinge, die es eigentlich heute noch nicht gibt, aber die wir quasi morgen dann in der Anwendung brauchen. Und deswegen ist ein Großteil unserer Arbeit sind eigentlich anwendungsnahe Forschungsprojekte, die wir eigentlich in der Regel immer zusammen mit irgendwelchen Industriepartnern machen, die sich mit uns zusammen zum Beispiel auf Fördergelder bewerben oder uns direkt beauftragen und von uns einfach Support brauchen. Und dann haben wir eine Fragestellung zum Beispiel, wie schafft das so ein Gerät durch so einen Fehlerfall, der auftritt, wenn man einen Kurzschluss hat für eine gewisse Zeit durchfährt. Ne? Und dann geht es oft erstmal so, dass wir da theoretisch rangehen, uns Gedanken machen, simulieren, wie ist denn so ein Sollverhalten. Und der spannende Punkt ist dann natürlich, die Leistungselektronik, das Verhalten der Leistungselektronik ist bestimmt durch die Software und die Regelungstechnik, die da drauf läuft. Die können wir anpassen. Das heißt, wir gehen dann in eine Regelungstechnikentwicklung und überlegen uns dann kluge Algorithmen, die quasi so eine Situation erfassen, entscheiden, was ist das Richtige zu tun und dann auch entsprechend die Hardware richtig anzusteuern, dass er das tut. Und genau, dann in diesen entwicklungsbegleitend nutzen wir diesen Labor im Wesentlichen, ne? Dass wir dann einfach gucken, ist das, was wir uns vorstellen, kommt das dann da raus? Und dann, ganz am Ende der Kette steht dann vielleicht dann nochmal, dass das Labor zur Verfügung gestellt wird, dass man da zertifizierungsrelevante Tests macht, die dann dem Gerät bescheinigen, okay, so, das können wir jetzt ins Stromnetz lassen, das passt schon. So, das ist so dieser eine Pfad, der so sehr stark auf die Hersteller der Geräte fokussiert. Jetzt hattest du eben auch angesprochen, dass Netzbetreiber sich vielleicht auch fragen, wie ist das? Und das ist tatsächlich so ein bisschen die andere Seite, ne? Wo wir mit sehr interessanten Partnern auch zusammenarbeiten, weil natürlich auch von der Netzbetreiberseite, die ja auch eine sehr große Verantwortung tragen, nämlich die Spannungsqualität zu gewährleisten. Und die sehen jetzt ja, hoppla, da passiert ja irgendwie total Grundlegendes bei uns in dem Stromnetz. Ne? Diese alten großen Synchronmaschinen, die wir total gut kennen und die zuverlässig funktioniert haben, die gehen jetzt mehr und mehr raus und jetzt kommt was total Neues. Dann müssen wir erstmal rausfinden, was kann diese neue Technologie denn, ne? Und gerade dieses Zusammeninteragieren zwischen dieser wahnsinnigen Kompetenz, ne, so ein riesengroßes Stromnetz stabil zu betreiben und was brauche ich dafür, was sind diese Szenarien und auch das zusammenzubringen, was kann die Leistungselektronik, welche Möglichkeiten hat die, welche Grenzen aber auch. Dann auch gemeinsam dann zum Beispiel Anforderungen zu entwickeln an die Geräte, die auch umsetzbar sind, Vorschriften zu entwickeln, wie testet man das dann auch ab, dass man das kriegt. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns dann im Wesentlichen beschäftigen.
Jetzt hat die Bundesregierung extrem stark neue Gaskraftwerke im Fokus für die Netzstabilisierung auch. Ja, aus technischer Sicht weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt nötig ist. Du hast gesagt, naja, die Leistungselektronik, die Speicher, wenn wir gigantische Speicher bauen, die ja in einem Tsunami gerade auf uns zu rollen mit Hunderten an Gigawatt an Leistung und nochmal Hunderten an Gigawattstunden. Wie groß ist denn eigentlich dieses Problem des Blackouts durch Erneuerbare und setzt dann die Bundesregierung mit Gaskraftwerken als Lösung da auf das richtige Pferd oder sagst du, nee, das könnte man eigentlich auch anders regeln bzw. anders machen. Das Problem ist zwar da, aber das ist durchaus lösbar. Dafür brauchen wir nicht nur, weiß ich nicht, 70 Gaskraftwerke.
Man muss halt zwei Dinge auseinanderhalten an der Stelle. Das eine ist, ich sag mal so, die Energiesicherheit, das heißt, in jeder Viertelstunde ausreichend Energie dem Stromnetz zur Verfügung zu stellen, wie dann auch abgenommen wird. Das ist die eine Seite, und das andere Seite ist, sagen wir mal, diese, was wir als Systemstabilität bezeichnen, was in der Regel sehr, sehr schnelle elektrotechnische Prozesse sind, die dann wirklich mit der Frequenz im Netz zu tun haben. Von daher kann man das aus zwei Gesichtspunkten betrachten. Zu dem ersten Punkt ist es sicherlich so, dass wir für diese ominösen Dunkelflauten uns Gedanken machen müssen, wo kommt der Strom her, wenn das für einige Tage oder wenige Wochen auftritt. Da brauchen wir, kann es schon sein, dass Gaskraftwerke einfach das Mittel der Wahl sind, sofern sie am Ende natürlich auch CO2-neutral betrieben werden können, Stichwort Wasserstoff. Bin jetzt nicht der Richtige, um zu sagen, welchem Umfang das notwendig ist. Da müssen wir uns die angucken, die quasi diese Systemstudien machen. Was die Systemstabilität angeht, also Themen, über die wir eben geredet haben, also kurzfristige Maßnahmen, die im Sekunden- oder sogar Subsekundenbereich ablaufen, um überhaupt erstmal das Stromnetz irgendwie, damit es erstmal funktioniert. Da ist es natürlich so ein Maßnahme, das ist ein konventionelles Kraftwerk, da rotiert ein Generator, das ist von sich aus eine Spannungsquelle, und wenn wir das reinbringen, ist es auf jeden Fall erstmal nicht falsch, ne? Zumindest was sehr bekannt ist, was wir jetzt seit 100 Jahren machen. Von daher ist es so ein Punkt. Der Punkt ist aber auch, wir werden diese Gaskraftwerke ja sehr selten einsetzen. Ja, das ist ja nur wenige Prozent des Jahres, wo die dann wirklich benötigt werden, um Energie zur Verfügung zu stellen. Das heißt, im Umkehrschluss, in den 90 oder mehr als 90% der Zeit müssen wir das Stromnetz beherrschen können, ohne dass diese Gaskraftwerke am Netz sein werden. Das heißt, das ist die große Challenge, die wir lösen müssen, dass wir das Stromnetz ohne die konventionellen oder mit nur ganz wenigen Wasserkraftwerken vielleicht, die noch am Netz sind, dann betreiben können. Und dann mag das helfen, wenn die Gaskraftwerke dazukommen, aber es darf nicht notwendig sein. Sonst müssten wir sie ja dauernd ablaufen lassen.
Du sagst jetzt gerade, 80% des Jahres können die erneuerbaren Energien uns schon ganz gut versorgen. Das ist ja eigentlich eine irre Zahl, also vor allem, wenn wir Erneuerbare weiter ausbauen. Jetzt würde ich ganz gerne, es sei denn, Robin hat vorher noch eine Frage, noch mal so ein paar Stichwörter besprechen, weil das hast du eben gerade mal so einmal reingeworfen. Wir haben über Redispatch haben wir schon gesprochen, aber du hast jetzt gerade Blindleistungskompensation gesagt, du hast hier Spannungsqualität gesagt, und ich habe auch Flicker im Intro schon erwähnt. Was heißt denn, also was sind das denn für Probleme, die ja von den Gegnern der Energiewende immer kommen und die sagen, nein, das können wir aber nur alles mit großen Kraftwerken machen, alles andere geht nicht. Jetzt sagst du gerade, nee, das stimmt nicht, also die Leistungselektronik müsste es auch hinkriegen, uns 80% genau diese Problematiken hier zu lösen. Also Blindleistung, was heißt das? Oder Flicker oder Spannungsqualität, was bedeutet das? Wann passiert das? Wann braucht man das?
Ja, das kann ich gleich mal versuchen. Das ist natürlich eine der schwierigsten Disziplinen für einen Elektrotechniker, solche sehr technischen Dinge dann so darzustellen. Vielleicht noch vorab kurz, die 80% oder 90% habe ich einfach mal so rausgehauen. Das ist natürlich nicht heute, das ist in der Zukunft. Und ist eigentlich auch egal, ob das 60, 70, 80, 90, 99% sind. Ne? Wir brauchen einfach Zeitpunkte, in denen wir auch das Netz ohne Gaskraftwerke betreiben können. Aber jetzt zu deinen Fragen. Fangen wir mal mit der Spannungsqualität an. Wenn man ein Oszilloskop in die Steckdose steckt und sich den Verlauf der Netzspannung einfach anguckt, dann erhofft man oder erwartet man, dass es so ein schöner sinusförmiger Verlauf ist, den sich, glaube ich, viele Leute auch vorstellen können. Und wenn das so ein schöner glatter Sinus ist, dann ist es eine tolle Spannungsqualität. Ne? Dann, das ist wichtig, damit die Geräte ordnungsgemäß funktionieren, dass nicht zusätzliche Verluste in den Geräten auftauchen, dass die Lebensdauer lang ist, keine Störgeräusche irgendwie auftreten und solche Dinge. Und das heißt, es gibt aber Effekte, die diesen schönen Spannungsverlauf irgendwie verzerren. Also wenn man in einem Bürogebäude das misst, dann sieht man schön, dass dieser Sinus dann oben ziemlich flach ist. Das kommt daher, dass wir extrem im Büroumfeld oder allgemein ja zunehmend viele Netzteile verwenden für unsere Computer und die meisten modernen Geräte, die haben ein leistungselektronisches Netzteil. Da ist oft so ein Gleichrichter drin, der oft dann erst den Strom zieht, wenn die Spannung eine gewisse Grenze erreicht hat. Und dann wird das Stromnetz einfach immer in diesen Scheitelpunkten so alle 10 Millisekunden belastet und dazwischen eben nicht. Und das ist dann halt nicht mehr so schön. Ne? Das ist halt so, kann man auch zu einem gewissen Maß tolerieren, aber wenn es zu viel wird, ist halt schlecht. Und das ist was man halt im Griff kriegen kann, muss. Und wie macht man das? Heutzutage, oder klassisch ist es so, da kommen wir wieder zurück auf diese wirkliche Basis, so eine Synchronmaschine, die sich dreht und so im besten Fall eine schöne sinusförmige Quelle ist. Die wird dann halt einfach stoßweise immer belastet und das macht die einfach mit und gibt dann so stoßweise den Strom ab und versucht dann dadurch einfach auch das Netz wieder einigermaßen gerade zu biegen. Und das ist zum Beispiel so eine Funktion, die wir jetzt auch ins reinbringen mit den Wechselrichtern, wenn man die Wechselrichter netzbildend betreibt, also netzbildende Fähigkeiten oder auch im Englischen Gridforming ist ja gerade ein großes Thema. Und es ist zum Beispiel ein Unterschied zu dem, wie wir es bisher machen mit den sogenannten netzfolgenden oder Grid-Following Wechselrichtern, die einfach immer einen schönen Sinus einspeisen. Es ist zwar eine schöne Stromqualität, mit der man es einspeist, aber sie kümmern sich halt nur darum, wie die Spannung aussieht, die bei den Verbrauchern ankommt. Und wenn da einfach Verbraucher sind, die halt nicht so einen schönen sinusförmigen Strom ziehen, weil sie halt so sind, dann ist es nicht ganz bedarfsgerecht. Und diese netzbildenden Wechselrichter erkennen das und speisen dann im Prinzip den Strom ein, den die Verbraucher brauchen. Und damit verbessert sich die Spannungsqualität. Und Flicker ist sowas Ähnliches. Flicker ist nur so, dass es nicht im Verlauf von einer Netzperiode Unterschiede gibt in dem Stromfluss, sondern dass es so im, sagen wir mal, Sekundenbereich sich Lasten zu- und abschalten. Und das Flicker ist ja englischer Begriff, Deutsch flackern. Ne? Also daher kommt es auch, dass sie anfangen, die Lichter so zu flackern. Das kennt man vielleicht auch zumindest mal aus Filmen, ne? Wenn man damit entspannt wird in einem Horrorfilm, fangen die Lichter an zu flackern. Also das ist dieses Flicker und das kommt einfach auch daher, dass es uns Menschen irgendwie beeinflusst, wenn dann irgendwie Flackereien auftreten. Das heißt, man versucht auch solche Stromlasten, die vielleicht so in diesem Sekundenbereich, was wir Menschen wahrnehmen, als störend empfunden wird, dass man dem Grenzen gibt, ne? Dass es unter die Wahrnehmungsschwelle, Wahrnehmungsschwelle geht. Ja.
Interessant. Lustig. Und Blindleistungskompensation, das hast du gerade eben schon gesagt. Ja. Sorry, wenn ich da. Das ist so den dicksten Brocken, hast du dir jetzt für den Schluss aufgehoben.
Die Blindleistung, ja. Ja, also wir können es tatsächlich mal versuchen, so ein bisschen technisch zu machen. Ne? Wir haben uns ja gerade schon gemeinsam so schöne Sinuskurven vorgestellt. Und jetzt haben wir ja immer, wissen die meisten wahrscheinlich noch im Physikunterricht, die Leistung, die man. Die elektrische Leistung ist definiert durch Strom mal Spannung, B ist U mal I. Und wenn ich jetzt so einen sinusförmigen Stromverlauf, Spannungsverlauf habe und ich habe einen Stromverlauf, der genauso mit der gleichen Frequenz und der gleichen Phasenlage, also deckungsgleich, auftritt, wenn ich jetzt in jedem Punkt diese beiden Werte multipliziere, Strom und Spannung, komme ich auf die Leistung und dann ist die Leistung, wenn ich so in dieser positiven Halbwelle bin von der Sinusschwingung, mit Strom und Spannung, ich multipliziere das, kriege ich auch eine positive Leistung. Und dann kommt der Punkt, wo beides negativ wird und wenn ich zwei negative Werte miteinander multipliziere, bin ich auch wieder positiv. Ne? Das heißt, ich habe in dem schönen Fall, wenn Strom und Spannung so übereinander liegt, habe ich immer einen kontinuierlichen positiven Leistungsfluss in dem Stromnetz. Und jetzt gibt es aber den Fall, dass sich dann vielleicht Strom und Spannung mal so ein bisschen verschiebt gegeneinander, ne? Dass diese beiden Sinuskurven nicht exakt phasengleich sind. Und wenn ich jetzt anfange, dieses Rechenexperiment zu machen und ich multipliziere in jedem Punkt, dann finde ich da im Verlauf dieser 50-Hertz-Schwingung, also im Verlauf von den 20 Millisekunden, finde ich Abschnitte, da ist beides positiv. kriege ich einen positiven Leistungsfluss. Ich habe nach wie vor diese Momente beides negativ, habe ich auch einen positiven Leistungsfluss, aber jetzt habe ich diese Situation dazwischen, wo Strom meinetwegen positiv und Spannung negativ ist. Und das Produkt daraus ist ein negativer Leistungsfluss. Das heißt, innerhalb dieser Periode haben wir dann so eine Leistungspendelung in die eine Richtung, wo ich sie vielleicht haben will, na, in das Gerät, was ich beziehe, und dann wieder in die andere Richtung. Und dann pendelt so ein Teil der Leistung hin und her. Und das hängt da so ein bisschen davon ab, wie stark Strom und Spannung gegeneinander phasenverschoben ist. In einem Extremfall, wenn es so gerade so sich diese Nulldurchgänge mittig überlagern, dann habe ich sogar so, dass ich eigentlich in der einen Halbwelle Strom in die eine Richtung schiebe, in der anderen Hälfte die gleiche, oder Leistung in die eine, in der anderen Hälfte genau in die andere Richtung. Und im Mittel hebt sich es auf. Das heißt, ich habe gar keine nutzbare Leistung transportiert. Und es pendelt einfach immer nur Leistung hin und her. So, und das ist dann diese sogenannte Blindleistung. Ne? Und das heißt, wenn man in dieser Wechselstromwelt sich da mal reindenkt, dann hat man einfach diese beide Komponenten, je nachdem, wie Strom und Spannung zueinander liegen. Und das war jetzt mal so die technische Erklärung.
Ja, super. Also Sönke, total cool. Wisst ihr, warum ihr das wissen müsst, beziehungsweise wo ihr das jeden Tag erlebt, wenn euer Mikrowechselrichter...
Für den Physik-Leistungskurs?
Nee, wenn ihr euren Mikrowechselrichter in die Steckdose steckt, dann erkennt der genau diese Sinuskurve, diesen Wechselstrom. Und wenn der nicht richtig da ist, dann schaltet der Mikrowechselrichter beim Balkonkraftwerk ab. Das ist genau das, was der Sönke gerade hier beschrieben hat, nämlich diese schöne Sinuskurve oder diese Blindleistungskompensation, Schleifenimpedanz, ja, sagt man, glaube ich, auch dazu. Ist das so? Oder ist das wieder was anderes?
Das ist eher was anderes. Da geht es darum, dass der Stromnetz belastbar genug ist. Und,
genau. Aber wenn der erkennt, dass diese 50 Hertz nicht da sind, dann speist er auch in eure Steckdose nicht ein. Und das ist sozusagen das Stromnetz im Kleinen, ne? Also das ist schon total interessant, dass du das mal so schön erklärt hast. Vielen Dank dafür.
Jetzt habe ich, wo man das auch noch drauf sieht, vielleicht das auch noch für die technisch Interessierten, ne? Beim Wechselrichter hat man, die sind ja inzwischen blindleistungsfähig. Ne? Also in gewissen Grenzen wird gefordert, wenn ihr wollt, können wir darüber sprechen, warum die Blindleistung eigentlich nötig und gewünscht ist. Aber ihr findet ja so eine Cosinus-Phi-Angabe da drauf. Ne? Cosinus-Phi plus minus 0,9 oder 0,8. Und das ist so, da verbirgt sich dahinter diese Fähigkeit, dass der Wechselrichter in der Lage ist, entweder nur Wirkstrom einzuspeisen oder Wirkspannung oder Wirkleistung einzuspeisen, was der eigentliche Job ist, oder ob er noch in Grenzen auch blindleistungsfähig ist, das heißt in der Lage ist, den Strom zu dieser Spannung zu verschieben. Was gewisse positive Vorteile für die Spannungsregelung im Stromnetz hat.
Ja, cool.
Da wir ja nur noch ein paar Minuten haben, wollte ich aber jetzt nochmal auf ein ganz wichtiges Thema eingehen, über das wir noch nicht gesprochen haben oder nicht ausreichend. Und zwar das Thema Speicher habe ich auch aufgemacht im Intro. Ne? Also sind die Speicher die wahren Helden? Also was können denn jetzt moderne Speicher leisten, um ja auch genau diese Themen zu adressieren, die du jetzt genannt hast? Also wie wichtig sind da Speicher? Welche Rolle nehmen die Speicher ein, aus deiner Sicht?
Ja, da können wir gerade daran anknüpfen, was wir gerade besprochen haben. Na, also die Speicher sind ja in erster Linie, werden sie ja gebaut, um überschüssige Energie aufzunehmen und sie dann wieder abzugeben, wenn sie gebraucht wird. Aber es gibt natürlich gerade für dieses Thema Systemstabilität sind diese Speicher unglaublich flexibel einsetzbar. Und das hängt jetzt wieder mit zusammen, wie wir die Wechselrichter programmieren, mit denen die Batterien ans Stromnetz gekoppelt werden. Und das ist einmal das Thema Blindleistung, ne? dass sie im Prinzip in der Lage sind, Blindleistung so einzuregeln. Der netztechnische Hintergrund ist, wenn ich Blindleistungen einspeise, kann ich die Spannung im Stromnetz an dem Punkt anheben oder absenken. Das heißt, Sie können durch eine geeignete Blindleistungsregelung können Sie zur Spannungsregelung beitragen. Im Übrigen der wesentliche Punkt eigentlich, weshalb in Spanien die Lichter ausgegangen sind, dass Sie das eben nicht tun durften. Aber Sie können es heute schon. Dann und das andere, wo wir eben gerade viel drüber sprechen, ist das Thema Netzbildung. Ja, wir hatten da auch bei deinem Besuch, Felix, drüber gesprochen. diese Spannung, die man messen kann in der Steckdose, die machen nach wie vor einfach die großen Kraftwerke. Also irgendjemand muss das ja halt definieren im Stromnetz, dass da die Spannung so schön sinusförmig schwingt. Und wenn wir das letzte Kraftwerk vom Netz nehmen, wer macht es denn dann? Ne? Und da sind die Batteriespeicher halt einfach eine super Einrichtung, weil die sind per se erstmal bidirektional, das heißt, sie können aufnehmen und abgeben und sind dann auch in der Lage, diese Spannung stabil zu halten, weil da brauche ich einfach so ein kleines bisschen Leistung in der Hinterhand, wo ich dann mal mehr oder mal weniger geben kann. Das ist die sogenannte Momentanreserve, die so im Sekundenbereich wirkt. Also wir haben ja schon Primärregelung, Sekundärregelungsmarkt schon lange, ne? Das sind marktliche Instrumente. Die aber erstmal die Frequenz messen, ist manchmal noch eine Abweichung und dann im Bereich von einigen Sekunden bis Minuten oder sogar mehreren Minuten dann irgendwann mal diesen Lastausgleich machen. Aber das ganz instantan im Sekundenbereich, im Subsekundenbereich, das kann man, das muss in dem Gerät drin sein. Und das können die Batteriespeicher eben auch machen und damit werden sie quasi auch inselfähig, wenn wir das wollen. Dann machen sie die Spannungsqualität besser, dann regeln sie die Blindleistung ein. Und dann sind sie einfach diese Stützen im zukünftigen Stromnetz, die wir einfach brauchen, wenn die konventionellen Kraftwerke dann raus sind.
Weil das ist so lustig, weil oft, wenn man über Speicher redet oder nachdenkt, haben die meisten halt im Kopf, ja, da ist halt Energie drin gespeichert. Also so nach dem Motto, wie ein modernes Pumpspeicherkraftwerk, ja. Aber die wenigsten haben im Kopf, dass die Speicher viel, viel mehr leisten können, viel, viel mehr zur Netzstabilität beitragen können. Und dass das eine ganz wichtige Komponente ist und nicht einfach nur, sage ich mal, ein paar Kilowattstunden, die irgendwo rumliegen.
Ja. Ich habe es ja bei, als du bei uns warst, Felix, finde ich vielleicht immer noch gut, beim Fahrradfahren verglichen. Ne? Natürlich brauchen wir Power in den Beinen, damit man vorankommt beim Fahrradfahren, aber irgendjemand muss Balance halten können. Ne? Das ist ja das, was man als Kind erstmal lernen muss. Ne? Sonst fällt man auf die Nase. Und dieses Balance halten, das machen die großen Kraftwerke par excellence seit 100 Jahren. Ne? Und jetzt stell dir vor, du strampelst hinten auf dem Tandem mit und vorne steigt irgendwann der ab, der gelernt hat, wie man die Balance hält im Stromnetz. Ne? Dann fällst du auf die Klappe, auch wenn du noch so viel Power in den Beinen hast. Und das machen wir jetzt quasi auch mit dem Batteriespeichern oder mit dieser netzbildenden Funktion, dass wir quasi auch der Leistungselektronik dieses Balance halten, so wirklich in diesem Millisekundenbereich, so ist es beim Fahrradfahren ja auch. Ne? Da kannst du nicht einfach mal 10 Sekunden die Augen zumachen und die Hände vom Lenker nehmen, dann liegst du auf der Klappe. Und das sind diese Funktionen, die jetzt quasi mit diesen netzbildenden Batteriespeicher ins Netz kommen und dann können wir auch schön weiter radeln.
Aber schönes das Bild. Leider hört man das ja von Frau Reiche jetzt nicht so viel. Jetzt gucke ich in die Ukraine, da gibt es ja auch ein zentralisiertes Energienetz. Jetzt bauen die das gerade komplett um auf dezentral. Dort herrscht Krieg. Wenn jetzt jemand hier Deutschland angreifen würde und diese großen zentralen Kraftwerke beschießt, dann ist dann wahrscheinlich das Stromnetz relativ schnell da niedergelegt. Wenn ich jetzt aber alles auf Erneuerbare, auf Millionen von Erzeuger und Verbraucher sozusagen ummodel und dann halt mit Millionen von Speichern sozusagen auch diese Netzstabilisierung oder sogar Inselnetze bauen kann, wäre das nicht auch geopolitisch eine echte Nummer, dass sich jemand dreimal überlegt, da dann irgendwie was zu machen, weil im Grunde das Stromnetz dadurch ja fast unzerstörbar werden würde, wenn wir jetzt einfach sagen, wir bauen hier an jedem großen Speicher auch solche netzbildenden Leistungselektronik oder das, was ihr jetzt gerade erforscht?
Nee, ist ein total spannender Gedanke und das, da kommen wir jetzt einfach auch in die Möglichkeiten durch die Technologie, die wir entwickeln. Ne? Also jetzt, ich sag mal, der erste Fokus ist jetzt erstmal das Verbundstromnetz, so wie wir es haben, zukunftsfit zu machen. Und so als Hinweis noch, das ist ja noch unter der Ampelregierung entstanden. Es gibt diese Roadmap Systemstabilität, könnt ihr vielleicht auch darauf verlinken, wenn ihr Lust habt. Da ist so ein Fahrplan, wer muss was machen, um die Systemstabilität zu gewährleisten, damit wir auch zu 100% Erneuerbaren kommen können. Und den Weg müssen wir jetzt einfach auch bestreiten. Ne? Also keiner will ja das Verbundnetz abschaffen, weil es hat ja einfach unglaubliche ökonomische Vorteile. Aber wenn wir diese Funktionen, die wir da brauchen für, ne, einfach diese netzbildenden Eigenschaften reinzubringen in die Batteriespeicher und vielleicht auch andere Anlagen, die wir haben, wenn wir das schon mal haben, das ist ja auch die Grundfunktionalität, die man braucht, um ein Inselnetz aufzubauen. Ne? dann kann man natürlich drüber nachdenken, das Netz auch in gewissen zellularen Ansätzen zu strukturieren, die in sich alleine auch lebensfähig sind. Vielleicht nicht 24/7, aber im Krisenfall ist es trotzdem ein Unterschied, ob ich 10 Stunden am Tag Strom habe oder null. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Und da kann man schon drüber nachdenken. Es hängen natürlich schon auch, muss man auch dazu sagen, viele systemtechnische Fragestellungen dran, die man genau untersuchen muss. Zum Beispiel sowas wie Netzschutz oder die Sicherungen, können die noch ausgelöst werden, wenn ich plötzlich nicht mehr so einen großen Netzverbund im Hintergrund habe, der mir in so eine Sicherung schießen kann, sondern nur ein paar Wechselrichter das machen. Da gibt es sicherlich überall, da gibt es überall technische Lösungen für, keine Frage. Aber man muss es schon noch durchdenken. Es ist nichts, was wir von heute auf morgen verändern. Aber man kann dem sich auch von ganz unten nähern. Na, so die meisten der heutigen Heimspeichersysteme haben auch eine Notstromversorgung dabei. Und wenn es halt einfach viele machen, dann haben wir das zumindest schon mal im Kleinen. Und das Ganze kann man natürlich auch etwas größer stricken, auch auf Ortsnetzebene oder auf regionaler Ebene sich zu überlegen. Da muss man natürlich ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen komplexer. Aber technisch machbar auf jeden Fall. Ne?
Ja, cool.
Genau.
Cool.
Aber ich glaube, also wir packen das Problem von oben und von unten und dann wird was draus. Ne?
Ja, super, super interessant.
Ja, also mein Gedanke ist dazu, ich meine, die ganze Zeit denke, ja, wir sollten dafür sorgen, uns loszulösen von den Abhängigkeiten von irgendwelchen Erdgaseinkäufen, von irgendwelchen anderen. Wir können unseren Strom selber produzieren. Das ist ja schon mal so ein erster Schritt, wo ich denke, ja, wir produzieren unseren Strom einfach selbst hier, sozusagen selbstbestimmt, ja, dann machen wir uns weniger abhängig von anderen. Und jetzt sogar noch, wenn wir das ganze Stromnetz auch noch so umbauen, dass es dezentraler und damit auch weniger einfacher angreifbar ist, haben wir ja sogar noch eine zweite Sicherheitsebene, dass man sogar uns nicht so einfach angreifen kann. Das sind alles so Maßnahmen, wo ich denke, da müsste doch eigentlich jeder vernünftig denkende Mensch, der sein Land einigermaßen lieb hat, doch eigentlich dafür sein, weil das hat ja nichts mit irgendwelcher Ideologie zu tun, sondern das ist ja definitiv dann wirklich der Weg, den wir gehen müssen. Also alle anderen Wege sind nicht gut.
Ja, also das ist der Weg, das ist ja auch der günstigste Weg. Ne? Also
und das auch noch.
Wenn man sich das einfach anguckt, gerade auch, ich sage das eingangs, ne, es ist eine Halbleitertechnologie und wir sehen das bei den Handys, wir sehen es bei den Computern, wir sehen es überall. Diese digitalen, strombasierten Technologien, und deswegen passt es ja auch gut in eurem Podcast, alles mit Strom, die haben einfach eine bis heutzutage zumindest unendlich weitergehende Lernkurve. Wie immer man die bewertet, ne? Also und bei den Computern sind es Chips pro Fläche und wir haben bei der PV einfach die Reduktion in den Kosten pro installierte KW-Peak und so ist das einfach bei dieser strombasierten Technologie. Und das sehen wir jetzt auch in den Batteriespeichern so enorm, die Preisverfälle. Das ist, geht einfach immer in die richtige Richtung. Und das ist halt in der konventionellen Technologie nicht der Fall. Die ist einfach weitgehend ausgereizt. Da passiert nicht, zumindest nicht mehr in dem Maße eine Entwicklung. Und deswegen ist es schon eine kluge Sache, da einfach auch, das hat sich jetzt ja auch ein bisschen durchgezogen durch unser Gespräch, einfach in die Zukunft zu gucken und die zukünftig möglichen Lösungen, die wir haben können, im Blick zu nehmen. Und dann ist es einfach eine super Lösung.
Vielen Dank. Also wenn du jetzt mal in die Zukunft gucken würdest, wie sehe denn dann so ein Stromnetz aus? Also für dich jetzt vollständig auf Erneuerbaren basierend.
Also ich glaube, was unglaublich wichtig ist, ist, dass wir da keine Monokulturen drin kriegen in dem System, um es einfach auch wirklich resilient zu machen. Und das betrifft, was die Stromerzeugung angeht, sowohl kleine wie auch große Anlagen. Also wir brauchen sicherlich das große Anlagensegment, um einfach stabile Stützpfeiler auch für den Verbundnetzbetrieb zu haben. Das Dargebot ist einfach auch nicht gleich verteilt. Ne? Wir haben Hotspots für Wind und Solar und die zeitlich variieren sie auch noch. Ne? Das heißt, wir brauchen Übertragungskapazitäten im Stromnetz. Die Vernetzung muss weitergehen und noch besser werden. Die Speicher sind jetzt ein ganz spannendes Element, was jetzt viel schneller kommt, als man sich noch vor 2-3 Jahren gedacht hat. Technologieentwicklung wird ja auch nochmal enorm weitergehen. Das heißt, Strom zwischenzuspeichern wird immer günstiger werden. Und ja, ich glaube, die, die letzte Fragestellung am Ende ist dann tatsächlich, wie lösen wir dann diese Momente für die Dunkelflauten, wenn dann auch irgendwann keine Kohle mehr da ist. Ne? Noch haben wir die ja auch, ne? Dann können die auch nutzen. Dafür brauchen wir, das dann so der letzte Schritt, das zu lösen. Ne? Aber ich glaube, das sind die Komponenten, weiter auch zu vernetzen, die Speicher auszubauen und viel erneuerbar überall und auch auf allen Netzebenen einzusetzen. Dann genau, ich glaube, dann haben wir ein tolles System. Und natürlich habe ich jetzt vergessen, die Sektorenkopplung einzubeziehen. Ne? Also, aber da habt ihr auch schon viel darüber gesprochen, bidirektionales Laden, diese riesen Batterie der Fahrzeuge einzubeziehen und die Wärme als Flexibilität zu nutzen. Also dann, das macht dann richtig Spaß.
Ja, mega. Mega. Und dann haben wir auch Versorgungssicherheit, liebe Frau Reiche. Also vielleicht hören Sie mal hier rein in den Podcast Alles wird Strom, dass mit Batteriespeichern und der richtigen Leistungselektronik hier sehr, sehr, sehr viel möglich ist. Ich sage danke, Sönke, dass du hier warst. Das hat mich sehr gefreut. Unglaublich viel Wissen haben wir heute aufgenommen, Robin und ich. Wir beiden, ich sag mal, Physik-Noobs, die da nicht so viel drüber wissen, außer dass ich vielleicht mal Physik-LK hatte, aber der schlechteste Schüler bei meinem Leben.
Oh, ich habe meine Physiklehrerin geliebt, die war so toll.
Also bei meinem lieben Herrn Seifried, schöne Grüße hier an dieser Stelle. Hartmut, danke, dass ich da ein
Frau
bisschen
Reimert,
was lernen durfte.
Ganz liebe Grüße.
Genau, also ich sage Dankeschön, schreibt mir eure Meinung.
Auch
oder schreibt
den Herrn Nagel, meinen Physik-LK-Lehrer.
So, und ihr dürft Herr jetzt Nagel, in den jetzt Kommentaren auch alle eure Physiklehrer grüßen und Lehrerinnen natürlich. Also bitte, schreibt mal in die Kommentare. Ja, die Lehrer kriegen viel zu wenig Applaus und Dankeschön dafür, dass sie sich jeden Tag da immer mal wieder in die Meute reinkämpfen. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja,
also, und ich möchte appellieren, ganz viele neue Ingenieure, vor allem auch Elektrotechnik-Ingenieurinnen vor allem, die brauchen ganz, ganz dringend. Viel zu wenig davon. Das ist so ein spannender Job. Und auch die Kolleginnen, die hier jetzt bei uns arbeiten, die finden das toll. Also her damit und studiert das. Und ihr habt mir eine große Zukunft vor euch, weil
ja, das
vielleicht
ist
nicht ganz alles, aber fast alles wird Strom. Ne?
Also das fand ich auch total bemerkenswert.
Sag doch sowas nicht.
Bei euch da am Institut, also alle, mit denen wir gesprochen haben, mit denen wir Videos gedreht haben, die waren unglaublich glücklich in ihrem Job. Das war wirklich krass. Also die haben wahrscheinlich alle auch sehr viel gearbeitet teilweise, wenn der da mit 13, 14 Mitarbeitern sozusagen in seinem Team hatte. Aber die waren alle sehr happy. Also vielleicht ist das auch was für euch. Falls ihr
macht
noch ein bisschen jünger seid und ihr zuhört,
Strom,
zuschaut.
Beruflich, genau. Privat, jagt die Politik da auch dahin. und dann haben wir eine tolle Zukunft.
Ich bin auf jeden Fall happy, dass ich da im Studium richtig abgebogen bin und nicht irgendwie Verbrennungsmotoren jetzt entwickeln müsste, wo ich weiß, das ist irgendwie dem Tode geweiht, sondern ich kann irgendwie an was arbeiten, was, glaube ich, mich noch mein ganzes Berufsleben vielleicht auch darüber hinaus beschäftigen wird. Und ja, genau, von daher.
Oh, das ist
also
Sönke, mach so weiter. Ja, und
mach
ihr schreibt
genauso
bitte
weiter,
jetzt mal.
Mach genauso weiter. Wir werden auch noch andere Leute von euch hier vom Fraunhofer-Institut bei uns auf dem Kanal haben mit AGPV-Anlagen, mit der Entwicklung der Photovoltaik, die noch auf 60 bis 70% Effizienz kommen kann, was unser Holger Neuer aus uns hier letztens erzählt hat. Den holen wir ja auch noch in dem Podcast, deswegen gerne ein Abo da lassen.
Und dann sage ich danke. Ich will jetzt wirklich hier die Physiklehrer und Physiklerinnen in den Kommentaren sehen. Los, schreibt jetzt rein.
Okay, das können wir jetzt auch nochmal machen.
Das mal bitte machen. Und es hilft auch dem Algorithmus, jeder Kommentar, weil dann wird das Video weiter im Algorithmus hochgespült. Also ihr helft damit gleich auch noch mit und könnt auch noch mal ein bisschen hier Dankeschön an die Lehrer sagen. So, genau.
Darf ich jetzt endlich abmoderieren?
Jetzt darfst du abmoderieren.
Danke an euch fürs Zuschauen, fürs Teilen, fürs Liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bei der nächsten Folge. Alles wird Strom, Energiewende jetzt. Ciao, ciao und tschüss.
Tschüss.